What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, ui, ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.
Auf der Gamescom gibt's zum ersten Mal Titan Quest 2 zu spielen und wir würden unsere Jobs nicht machen, wenn wir euch das hier nicht zeigen würden. Deswegen ist mein lieber Action-RPG-Kollege Benedikt schon wieder zurückgekehrt, denn wir machen den Reigen heute durch.
Ja.
Willkommen zurück.
Dankeschön.
Und wir haben 2 Entwickler von Grimlore dabei. Einer sitzt hier, um schlau daher zu reden.
Grüß
der andere
euch.
Sitzt da hinten, um schlau zu spielen. Wollt ihr euch kurz vorstellen, was macht ihr am Spiel?
Klar, gern. Ich bin der Flo, ich bin Technical Art Director bei Grimlore Games und ich kümmere mich so ein bisschen darum, dass die visuelle Vision so ein bisschen im Gameplay wirklich umgemünzt wird, was so die Art Assets angeht. Also wie kommen die Waffen ins Spiel, wie schaut der Charakter aus, solche Sachen sind so mein Thema. Genau.
Okay, und da hinten der Mann am Gameplay.
Moin, ich bin Kevin Alexander Hiese, ich bin Game Designer und ich bin zuständig dafür, den Spaß ins Spiel zu bringen. Die Mastery, Ability, Umsetzung, KI, alles so ein bisschen, alles, womit man am Ende interagiert, sodass das nicht nur toll aussieht, sondern sich auch toll spielt.
Fantastisch, dann werden wir doch dann jetzt gleich mal sehen, ob du einen guten Job gemacht hast. Ihr seid, für alle, die es nicht wissen, von Grimlore, tatsächlich ein Studio, das bei uns in der Nachbarschaft mehr oder weniger sitzt, in München. Ihr habt davor Spellforce 3 und die Erweiterungen gemacht. Jetzt ein Action-RPG. Wie hat sich dieser Wechsel für euch angefühlt?
Angefühlt hat sich es eigentlich wirklich natürlich, weil wir kommen ja schon aus dieser Top-Down-Perspektive vom RTS und dann wird es eigentlich wirklich eine recht natürliche Transition.
Okay, dann Kevin, was werden wir denn jetzt zu sehen bekommen in dieser Demo?
Also wir haben in dieser Demo unsere Desolate Shore mitgebracht, das heißt wir starten direkt nach dem Intro-Chapter. Wir haben schon ein bisschen Spielzeit drin, wir sind mit einem Charakter am Start, der schon ein kleines Bild hat, den werden wir auch mal gleich vorstellen und wir befinden uns quasi schon mitten in der Geschichte. Nachdem die Nemesis, die Göttin der Rache, eine Jagd auf uns macht und wir uns nicht ganz sicher sind, warum, versuchen wir das jetzt herauszufinden. Und wo wir uns da genau befinden, kann ein bisschen Flo gleich was dazu sagen, während wir anfangen dann zu spielen.
Ja, dann wollen wir reingehen. Benedikt, hast du noch Fragen vorab oder wollen wir einfach loslegen?
Vorab nicht, nein. Ich habe von Titan Quest 2 noch nicht wirklich viel mitbekommen, aus Urlaubsgründen und anderen Gründen. Ich bin sehr gespannt, wie es sein wird und hoffe auf das Beste.
Ich habe tatsächlich auch schon gespielt. Das heißt, ich hoffe, ich kann auch ein bisschen schlau daherreden. Und liebe Leute im Chat, ich sehe euch quasi hier. Ihr könnt auch jederzeit gerne Fragen stellen, wenn ihr welche habt. Und dann würde ich doch mal sagen, Kevin, leg los, zeig uns, was du kannst.
Jawohl. Also, Flo, möchtest du einmal loslegen für mich? Dann
genau, ich erzähle gerne ein bisschen was. Also, wie Kevin schon gesagt hat, wir starten hier eben im ersten Chapter nach dem Intro. Das ist auch das, was ihr hier auf der Gamescom spielen könnt. Ihr werdet aber einen kleinen Timer haben, den haben wir jetzt hier geunlockt. Das heißt, wir können uns da hier ganz Zeit nehmen. Genau, in dem Intro-Chapter hat Kevin schon erzählt, warum wir hier sind. Wir sind eben geflohen von Nemesis, suchen jetzt die 3 Moiren, die ja in der griechischen Mythologie diese Rolle spielen, dass sie da diese Schicksalsfäden eben so ein bisschen überwachen und managen. Genau. Und ihr seht hier jetzt gleich schon Titan Quest 1 typisch. Also wir sind in dieser griechischen mythologischen Welt. Es ist alles ein bisschen heller, als ihr es vielleicht aus anderen RPGs kennt. Es ist so ein bisschen vibranter. Ihr habt helle, bunte Farben. Es ist eher dieses Strand-Setting. wo andere Leute gerne vielleicht Urlaub machen wollen.
Ja, nicht mit den Krabben jetzt bitte eigentlich. Ja. Also,
minus der Krabben. Aber das war anscheinend früher so in der Antike. Ich weiß es auch nicht ganz genau.
Ja, bestimmt.
Bestimmt. Genau. Und ja, genau. Und während sich Kevin hier jetzt gerade so ein bisschen durch die durch den Strand kippt, kann ich ja noch ein bisschen was zu der Welt generell sagen. Test 1 hat eine handgebaute Welt, also wir haben keinen prozeduralen Content im Spiel und haben das auch genutzt, um wirklich so ein paar kleine Verstecke auch in die Welt einzubauen. Hier sieht man diese kleine Leiter, der könnte man jetzt vorbeirennen und das auch einfach nicht bemerken, aber Leute, die wirklich auf die Welt Acht geben, die merken eben, hier gibt es noch was zu finden und in dem Fall mehr Ichtjens. Was auch eine Faction ist, die in Titan Quest 1 schon präsent war. Also wir zitieren hier auch wirklich den ersten Teil, genau, an mehreren Stellen.
Ich finde es schön, wie wirklich du spielst eine Minute und die erste Frage, die im Chat kam, wie sieht es eigentlich mit dem Endgame aus? Das sind Action-RPG-Fans, ich muss das jetzt trotzdem noch nicht weitergeben. Nach diesen 3 Minuten, die wir jetzt gesehen haben, was kannst du uns übers Endgame erzählen?
Genau. Zum Endgame kann ich noch nicht leider allzu viel sagen. Wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal in Early Access, Winter dieses Jahres. Und dann hängt einfach ganz viel davon ab, wie sich der Early Access entwickelt. Wir wollen da ja auch auf das Feedback der Community und der Spieler eingehen und mussten dann vielleicht auch noch mal links und rechts abbiegen. Erster Fokus ist auf jeden Fall die Kampagne, die wir haben. Wir wollen das Schicksal des Helden ein bisschen aufdröseln. Und dann werden wir auf jeden Fall sehen, wo wir dann am Ende landen.
Genau, wie wir jetzt hier schön sehen können, wie Flo gerade schon angesprochen hat, wir haben unsere handgebaute Welt, wo wir natürlich auch viele Verstecke zeigen wollen, viel belohnen wollen, auch mal ein bisschen abwärts vom Pfad zu gehen und einfach zu gucken, was hat die Welt noch zu bieten. Hier haben wir jetzt eine Statue gefunden, wir können mit der interagieren und stellen fest, wir stellen uns vor, wir würden mit einem mächtigen Löwen rangeln und was kriegen wir dafür? Den Bogen der Macht. Wie passend, der mächtige Löwe gibt uns den Bogen der Macht. Und so wird man eben auch dafür belohnt, ein bisschen abseits vom Pfad zu gehen und sich diese handgebaute Welt auch wirklich anzuschauen. Natürlich darf man auch ganz normal, wenn man das möchte, einfach durch die Welt stolzieren, Gegner klatschen und einfach weitermachen und die Story progressen und sich einfach sagen, okay, ich will besseren Loot, ich will einfach Monster klatschen, alles super. Aber wir belohnen euch eben auch dafür, ein bisschen mehr zu gehen, ein bisschen mehr zu schauen und euch die Welt auch schon wirklich anzuschauen.
Willst du mal kurz ein bisschen ins Inventar gehen nach dem Kampf vielleicht und über das Itemsystem reden?
Sehr, sehr gerne.
Welche Affixe ihr habt, wie die funktionieren? Es wurden auch schon sehr detaillierte Fragen gestellt, wie, warum habt ihr euch entschieden, gegenüber Titan Quest 1 das Item-Seltenheitsfarbschema zu ändern? Also hier sind Hardcore-Nerds am Start, genauso habe ich es mir erhofft. Also was kannst du uns über das Item-System erzählen?
Also grundsätzlich, wir sind schon noch ein klassisches Item-System. Wir sind natürlich mit einigen Entscheidungen gegangen, okay, gehen wir lieber traditionell oder schließen wir uns ein bisschen den Trends an und machen es auch anderen RPG-Spielern einfacher. Wir haben trotzdem sehr, sehr viele Titan Quest 1-Designs weiterhin da. Also ganz grundsätzlich, jedes Item-Typ hat eine Family. Wir haben normale Intricate-Effekte, zum Beispiel hier die Critical Hit Chance für den Dagger. Für das Sword haben wir hier die Glancing Enemy Strikes. Wir haben natürlich aber auch Affixe. Mit steigender Rarity in den Items bekommen wir mehr Affixe dazu, die natürlich auch immer besser werden. Also wir haben hier ein blaues Item mit 1-2 Affixen. Wir können aber auch gelbe Rare-Items haben mit 3-4 Affixen. Die Affixe natürlich schön verändern für das Item. Der Zeit-Item hat einen anderen Namen. Wir haben aber auch zum Beispiel Monster Infrequence, die dann sich auf die einzelnen Fraktionen beziehen, besondere Effekte haben, darauf bezogen, bis hin zu den Unique-Items, die auch tatsächlich mal den kompletten Bild einfach umschleudern und dich auch vielleicht inspirieren, mal was anderes zu spielen oder neue Mechaniken auszuprobieren. Tatsächlich aber auch haben wir nicht nur wieder alte Systeme wiedergebracht, die spielerisch sind, sondern zum Beispiel könnte ich jetzt auch hier dieses Schild nehmen und wir sehen hier, das Icon repräsentiert einen sehr netten Rundschild. Wenn ich den jetzt droppe, sehe ich diesen Rundschild natürlich auch auf dem Boden. Und
das ist
dazu
cool.
Ein bisschen Flo noch mehr sagen.
Genau, ja, natürlich. Vielleicht nachher noch ein bisschen mehr dazu. Ja. Ich wollte noch ganz kurz auf die Frage eingehen, nicht, dass es das so wirklich, als würden wir ausweichen wollen. Gerade diese Itemfarben, das ist eine ganz hitzige Diskussion, auch bei uns intern im Team. Das ist wirklich was, wo wir wirklich, glaube ich, auch auf dieses Early Access Feedback eingehen wollen. Das ist nicht final entschieden. Da kann man sich noch alles ändern. Hängt einfach wirklich von Feedback ab.
Sehe ich das richtig, dass ihr da unten wirklich 8 Skills plus noch den normalen Right-Mouse-Button habt und einen Dodge?
Genau, also wir werden 8 Skills haben, eigentlich 10. Du wirst ja auch deine Auto-Attack rausslotten können, wenn du das magst. Genau, also einiges, womit man rumspielen kann.
Genau, ganz grundsätzlich, also wir haben natürlich wieder unser Mastery-System, das heißt, man wählt aus zwei Meisterschaften. Ich kann ja mal grundsätzlich schon mal zeigen, das hier ist natürlich unser Gamescom-Bild. Wir haben den natürlich runtergestockt, damit man sich schön die einzelnen Skills angucken kann und unsere neuen Systeme. Man wählt sich aus zwei Meisterschaften, man wählt bis zu zwei Meisterschaften. Wir haben jetzt Warfare und Storm gewählt, die kennt man vielleicht schon aus Titan Quest 1 und so viel können wir sagen, im Early Access werden wir natürlich mehr als das liefern. Wir wählen aktive Fähigkeiten, das kennt man natürlich ganz klassisch aus Titan Quest 1, und passive Fähigkeiten. Was neu ist, was vielleicht Titan Quest 1-Fans aber sehr gefallen könnte, ist, wir haben nicht nur Upgrade-Pfade für unsere Active Abilities, sondern tatsächlich, wir haben die globalen Abilities, unsere Primary Attack und den Dodge hier. Ich könnte auch jederzeit natürlich Eye Shards statt meiner Primary Attack benutzen und einfach darauf spielen. Wir erlauben Spielern da tatsächlich einfach die komplette Freiheit. Ich könnte auch tatsächlich irgendwann meinen Dodge nehmen und eine andere defensive Ability langfristig dann nehmen. Das heißt, wir haben jetzt uns entschieden, den Dodge zu zeigen und das mal ein bisschen in den Fokus zu setzen. Aber das ist natürlich keine Pflicht. Man kann auch ganz anders defensiv spielen, man kann auch komplett tanky spielen. Und dafür haben wir euch viele Tools gegeben. Also in dem konkreten Fall habe ich jetzt schon ein bisschen gelevelt und ich kann hier Punkte investieren in meine Active Abilities. In dem Fall nehme ich jetzt mal die Primary Attack, weil ich die sehr gerne benutze, und investiere hier Punkte. Und für diese Punkte bekomme ich langfristig Capacity Points, haben wir die genannt. Und für diese Capacity Points kann ich mir Modifier auswählen. Was machen diese Modifier? Statt Pfade zu haben, die linear sind für die Skills, wie in Titan Quest 1, haben wir die Wahl gelassen. Wir haben gesagt, okay, du kannst dir die Skills besser machen und investieren. Du kannst aber auch gleichzeitig sagen, okay, wir haben hier verschiedene Modifier, wie zum Beispiel den Overwhelm Gain, der sagt, wenn ich diesen Skill jetzt benutze, bekomme ich Overwhelm. Solange ich keinen Overwhelm habe, verbessert es meine Attack, aber ansonsten bekomme ich Overwhelm Stacks. Und dann fragt man sich natürlich, okay, wofür brauche ich die denn? Wenn ich dann aber mal auf meine andere Ability gucke, nämlich den Stomp, finde ich hier einen anderen Modifier, der sagt, hey, wenn du volles Overwhelm hast, machst du mehr Damage, hast einen höheren Radius und eine höhere Stun Duration. Das heißt, wir haben hier nicht nur einen Weg, wie wir Skills miteinander verbinden können über unsere Overwhelm Stacks, sondern tatsächlich auch langfristig, wie wir Masteries miteinander verbinden können. Denn ich könnte diese Overwhelm Stacks auch in zum Beispiel Storm wiederfinden. Und wenn ich das einfach mal im Kampf zeige, sehen wir, wir haben hier einen relativ langweiligen kleinen Storm, der noch unverändert ist. Wenn ich jetzt ein bisschen kämpfe, natürlich auf meine Cooldowns auch warte. Gaben sind natürlich keine Challenge für mich.
Jetzt hast du es halt gejinxt, jetzt werden sie dich gleich umbringen.
Ja, das ist nicht das erste, wäre nicht das erste Mal, dass das passiert. Ich habe jetzt hier, wie man hier sieht, meinen Overwhelm-Buff. Ich habe bis zu 3, das heißt, ich habe volles Overwhelm. Wenn ich das nehme, habe ich einen größeren, stärkeren Overwhelm, der natürlich die Krabben im Nu erledigt.
Ich finde das Skillsystem ziemlich cool, muss ich sagen. Also, dass man sich die Boni modular zusammenstellen kann und dafür dann einfach mehr Punkte bekommt, finde ich, ist ein sehr elegantes, interessantes System. Ich mag das, wenn Action-RPGs dir ein bisschen diese Freiheit geben.
Genau. Für uns ist vor allem auch wichtig, dass dieses System, vielleicht auch auf den Endgame-Punkt zu kommen, dieses System soll von Level 1 angreifen. Das heißt, von Anfang an bekomme ich meine Level-Punkte. Ich kann sie in Actives investieren, ich kann sie in Passives investieren. Wir haben also Active und Passive Points und ich bekomme regelmäßig genug, dass ich mich regelmäßig für beides entschieden kann. Und worauf ich gerade noch nicht eingegangen bin, was ich noch kurz erwähnen kann, wir haben natürlich auch Passives und im Gegensatz zu Titan Quest 1 haben wir sie auch erweitert. Ich kann nicht nur Punkte in meine Passives investieren, um sie stärker zu machen, sondern bei jeweils 50 und 100% unlocke ich sogenannte Feed Points. Das heißt, ich kann hier meine Passives auch noch verändern. Wir haben hier ein Bild, der relativ stark auf die Waffe bezogen ist. Das heißt, es macht Sinn, einfach meinen Waffendamage zu verstärken. Aber wenn wir in meine Primary Attack nochmal gucken, habe ich dann einen anderen Modifier, der damit interagiert, dass ich Chill Stacks auf meine Gegner apply. Also ich friere sie ein und dann exploite ich das. Und ich habe mir gedacht, ich habe nicht genug. Ich will noch mehr Chill Stacks applyen, ich will das einfach noch besser können und habe hier ein Feed für mein Passive, der dann sagt, okay, ich apply diese Chill Stacks einfach noch viel mehr und so verbessere ich mein Bild noch weiter. Und ich habe da ganz viele Choices. In den Modifiern selber kann ich in verschiedene Richtungen gehen und egal welchen Bild ich möchte, egal was ich spielen möchte, ich finde immer irgendwie Modifier oder Passives, die für mich funktionieren.
Das klingt jetzt schon eher komplex verglichen mit so RPGs für Casuals. Auf einer Skala von Diablo bis Path of Exile, wie viele Doktortitel brauche ich?
Also vielleicht kann ich da kurz was dazu sagen. Genau. Ich würde sagen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen nach überladen aussieht oder nach sehr viel Technik, du brauchst es nicht, um eine gute Zeit in dem Spiel zu haben. Also es reicht, wenn du dich generell mit den großen Systemen auseinandersetzt. Es reicht aber, wenn du einfach spielst und eine gute Zeit dabei hast. Also auf der Skala von Path of Exile bis Diablo auf jeden Fall näher an Diablo dran. Aber genau.
Genau, gleichzeitig wollen wir natürlich aber auch allen Theorycraftern, die das genießen, sich da ein bisschen mehr reinzufuchsen, denen wollen wir auch genug Stoff bieten. Das heißt, wir haben eine gute Mischung aus. Ich kann einfach mein Skill verbessern, vielleicht ein paar coole Modifier finde ein paar coole Mechaniken. Beispielsweise einer meiner Lieblingsmechaniken, die kann ich schon mal spoilern. Wir bringen natürlich Onslaught back. Für uns ist das ein Modifier, der einfach sagt, wenn ich Gegner treffe, generiere ich Rage. Und ganz klassisch, ich werde damit schneller, ich werde damit stärker. Und wenn ich den mit reinnehme, kann ich direkt mit Rage arbeiten. Und das ist einfach gut. Ich muss mir darüber keine Gedanken machen. Das wird auf jeden Fall besser. Und ich muss das nicht weiter studieren. Aber wenn ich weitere Interaktionen möchte, wenn ich mir Builds bauen möchte, die damit noch irgendwie stärker interagieren oder besondere Interaktionen haben, kann ich das tun. Und ich habe die Wahl dazu.
Chat will mehr Blut beim Töten. Chat ist sehr blutrünstig. Was sagt ihr dazu?
Ich meine, grundsätzlich, wir haben schon Blut. Ich verstehe natürlich, mehr Blut ist natürlich auch immer nicht schlecht. Werden wir mal gucken, würde ich sagen.
Startentwickler, mehr Blut ist auch nicht immer schlecht. Ja, das halten wir einfach mal so fest.
Gerne.
Absolut. Eine Sache, die ihr aber geändert habt beim Skillsystem, ist, dass man es anders funktioniert, wie man die Meisterschaften auflevelt. Ne? Weil früher hast du auch da erstmal Punkte rein investieren müssen, um neue Skills freizuschalten. Wie funktioniert das jetzt diesmal und warum habt ihr das geändert?
Genau, also grundsätzlich funktioniert das tatsächlich immer noch genauso. Kevin, du kannst ja nach dem Kampf vielleicht nochmal kurz den Skilltree aufmachen. Also wir haben weiterhin die Mastery Bar sozusagen. Man füllt sie jetzt aber eben mit dem Titan Icker, mit dem Titanblut auf. Man sieht es jetzt vielleicht nicht ganz so gut,
Haben hier sehr ungünstig unsere Kamera über diese Leiste gelegt, aber zum Glück habe ich es schon mal gespielt. Da wäre jetzt eine Leiste, die bis... die Regie
perfekt,
ist auf
vielen Dank.
Schaut, genau. Das geht bis 4 hoch. Genau, wie funktioniert das?
Genau, also es ist weiterhin so, dass man pro Tierstufe sozusagen neue Skills unlockt. Investiert weiterhin Punkte in die einzelnen Skilltrees, nur wie ihr diese Punkte unlockt, die ihr dann in diese Bars rein investieren könnt, läuft ein bisschen anders. Das ist jetzt eben nicht mehr an Level-Ups gebunden, sondern auch an Spielfortschritt. Also das ist in die Geschichte verteilt in das 2 ein bisschen eingebunden, wann man diese Punkte freischaltet. Wie man sie aber dann ausgibt, ist wieder dem Spiel überlassen.
Genau, was man vielleicht auch gerade gesehen hat, ich habe relativ fröhlich einfach mal ein paar Skills investiert. Natürlich wird es Respec-Kosten geben, um die Skills wieder zurückzusetzen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel merke, der Overwhelm-Modifier von Storm gefällt mir nicht so gut, könnte ich ihn rausnehmen, anderen Modifier mit reinnehmen. Das heißt, ich habe auch auf jeden Fall sehr viel Freiheiten, einfach mal rumzuprobieren, was es natürlich auch einfach macht, coole Kombos zu finden, die mir gefallen. Das heißt, ich locke mich nicht rein, sondern ich habe ein bisschen, kann ich was probieren, und wenn ich zu viele Entscheidungen falsch getroffen habe, dann kann ich da noch respecken oder mir die einfach nicht gefallen, mir andere Skills aussuchen, und innerhalb der Skills kann ich frei wählen, wie ich möchte, und auch die Feeds bei den Passives können dann hinterher noch frei ausgetauscht werden.
Okay, finde ich cool.
Genau, und was ihr hier vielleicht gerade noch gesehen habt, was Kevin noch nebenbei gemacht hat, ist, er ist rumgelaufen, hat bei den Ichthyens Münzen gefunden, die er jetzt hier bei dem Shrine einsetzen konnte, eine Opfergabe darbringen konnte, wo wir wieder mit einem Item belohnt wurden. Das unterstreicht einfach wieder so ein bisschen dieses Handcrafted World. Man wird belohnt durch das Erkunden, dass der Spieler sich auseinandersetzt mit der Welt, ein bisschen interagiert, ein bisschen rumprobiert, und genau, da auch was da ist, wenn man links und rechts vom Pfad schaut.
Genau. Wo ich das gerade jetzt gelesen habe und was mich natürlich auch interessiert, wie sieht es aus mit Multiplayer, Koop und vor allem Online?
Genau, also es ist auf jeden Fall geplant, nicht zum initialen Early Access Launch dieses Jahr, aber bis zum 1.0 Release wird Multiplayer auch mit am Start sein.
Always Online oder?
Entschuldigung?
Habt ihr auch einen Offline-Modus?
Das Spiel ist offline, wir sind nicht Always Online, sowas machen wir nicht, auch keine Microtransactions. Wir haben ein Premium-Spiel, ihr kauft es einmal, könnt es immer spielen, ganz nach eurem Geschmack.
Cool. Genau, also wir versuchen da Titan Quest 1 klassisch und auch Grimlore klassisch, was wir auch bei Spellforce gemacht haben. Ihr kauft das Hauptspiel, wenn es euch Spaß macht, kauft DLCs. Da wird dann auf jeden Fall vollgepackt mit Story, Masteries, Waffenklassen, solchen Sachen sein, aber genau, keine Subscriptions.
Finde ich freue mich tatsächlich vor allem über Offline, weil lange Zeit war es mir inzwischen eher egal, dass inzwischen so viele Spiele online sind, weil du bist ja meistens online und so. Aber seit der Ankunft der Mobile Gaming Handhelds, Steam Deck und dann Konsorten, bin ich mehr und mehr genervt davon, dass gerade ARPGs und gerade konkret Diablo immer online ist, weil das sind ja eigentlich die perfekten auch zwischendurch auf Reisenspiele, wenn man mal kurz im Zug sitzt. Und ich bin sicher, es gibt Länder, wo das kein Problem ist. Es gibt sicher Nationen auf dieser Welt, die technologisch weit genug entwickelt sind, dass man dort auf seinem Handheld im Zug Diablo 4 spielen kann. Leider sind wir keins von diesen Ländern. Diese fernen, exotischen Nationen, Deutschland zählt nicht dazu. Deswegen freut es mich sehr, dass wir euch dann dort auf Handheld spielen können. Das finde ich sehr angenehm.
Sehr schön. Genau, vielleicht können wir hier an der Stelle ganz noch ein bisschen noch was zur Welt sagen. Wir haben hier eine kleine Debug-Version, das wird so im normalen Spiel nicht möglich sein, aber ich wollte mir mal die Freiheit nehmen, dass wir das hier anzeigen, weil wir haben diesen Tagesablauf wieder mit zurückgebracht aus Titan Quest 1. Das war uns wichtig, dass wir einfach eine Möglichkeit haben, nochmal diese Welt so zusammenzubinden. Also alles wird hier auch in einem normalen Tageszeitablauf im Spiel passieren. Und im Early Access ist es jetzt erstmal nur eine visuelle Sache, aber über den Early Access planen wir auf jeden Fall, dass wir da auch vielleicht noch Gameplay-Features mit dranhängen. Also stellt euch vor, ihr seid an einem Friedhof und am Tag ist da die trauernde Mutter, die einem vielleicht eine Aufgabe gibt, aber wenn man nachts kommt, dann erwarten einen die Skelette. Also das sind auf jeden Fall Möglichkeiten, die wir uns offen halten wollen.
Ah, das ist also nicht nur kosmetisch, sondern ihr macht auch Gameplay- und Quest-Design-mäßig was damit. Finde ich gut.
Ist auf jeden Fall eine starke Überlegung. Genau.
Ihr habt jetzt schon Early Access ein paar Mal erwähnt. Wie ist denn euer aktueller Stand an Terminen, Inhaltsroadmap? Was könnt ihr dazu schon sagen?
Genau, also offiziell eben, wir gehen Winter dieses Jahres in Early Access Phase. Wir haben auch schon ein bisschen was in der Hinterhand für die Updates natürlich, aber wollten uns natürlich auch noch Freiraum lassen, um dann auf das Feedback der Spieler eingehen zu können. Wie gesagt, das ist uns auch wirklich wichtig. Wir lesen da auch fleißig mit, was die Community so zu sagen hat und diskutieren da auch wirklich viel intern. Genau. Grundsätzlich, was die Roadmap angeht, da würde ich einfach auf die Devlogs, die wir auf Steam führen, verweisen. Da wird es dann auf jeden Fall zeitnah Updates geben, was ganz konkret geplant ist.
Vielleicht noch ein kurzes Wort zum Gegnerdesign, wie man hier sehen kann. Wir haben hier die Entangling Spider, die uns mit ihrem Web abschießt. Natürlich alleine nicht super gefährlich. Ja, ich kann das vielleicht nochmal kurz zeigen. Wenn ich drin stehen bleibe, werde ich geroutet. Bin ich außerhalb, werde ich nur ein bisschen geslowt, verlangsamt. Natürlich alleine nicht so gefährlich, aber mit den richtigen Gegnern gepaart, kann das schon ein gefährlicher Encounter werden. Und das ist auch ein Design-Fokus von uns, dass wir wollen, dass Spieler nicht nur einfach blind durch die Gegner rennen und das einfach Lootbags sind, sondern tatsächlich, so wie hier jetzt, habe ich nicht aufgepasst, eine Exploding Spider einfach angegriffen und bin direkt in der Säure gestanden und habe natürlich gemerkt, oh, das hat mir ganz schön Schaden gemacht. Und zusammen mit der Entangling Spider, die mich festhalten könnte, hätte das auch ganz schön schief gehen können. Natürlich ist das noch am Anfang, das heißt, es ist nicht ganz so kritisch. Aber später kann das durchaus gefährlich werden, wenn man nicht aufpasst, gegen was man da eigentlich spielt und wenn man sein Bild nicht entsprechend vorbereitet hat. In dem Fall habe ich ein relativ squishy Bild, das heißt, ich bin darauf aus, dass ich diesen Schlägen einfach ausweiche, dass ich versuche, so gut es geht zu dodgen. Aber wie schon erwähnt, natürlich werde ich auch meine Builds spielen können, die defensiver sind, die dann einfach sagen, okay, ich halte das aus, ich habe genügend Regeneration oder einfach Resistenzen, dass es mir das egal ist. Aber man muss auf eine oder andere Art und Weise darauf vorbereitet sein. Natürlich stirbt man da nicht sofort, man muss kein Profispieler sein, aber wir wollen es ein bisschen mehr challenging machen, wie man es eben auch schon Titan Quest kennt, dass man einfach ein bisschen mehr mit den Gegnern engagen muss, aber eben auch mit den Gegnern engagen kann, weil man eben entsprechende Tools durch die Masteries bekommt.
Es wird gefragt, wie Tränke funktionieren bei euch.
Oh ja, super Frage. Also wir haben Tränke als Items, allerdings nicht als Items, die sich verbrauchen, sondern tatsächlich einfach Item-Slots, und Tränke können sowohl aufleveln als auch Affixe haben. Und auf diesen Affixen können natürlich weitere Effekte sein, sodass ich auch zu meinem Bild weiterhin sagen kann, dieses Health Potion gibt mir zusätzlich noch Movement Speed, vielleicht Resistenzen, vielleicht heilt es nicht im Kampf, vielleicht ist es super stark außerhalb des Kampfes, sodass man je nachdem, was man eben braucht, seine Tränke auch noch customizen kann. Und das ist allgemein der Fokus bei uns. Wir wollen in jedem Element, wo das Einfluss auf dein Bild hat, eben diese Customization anbieten, dass du genauso spielen kannst, wie du willst. Wenn du den kompletten Tank willst, der einfach alles aushält, wollen wir dir möglichst viele Optionen dafür geben. Und Tränke sind ein Teil davon.
Wie laden die sich wieder auf? Ist das einfach Cooldown-basiert? Kann ich mehr Charges bekommen?
Konkret aktuell ist es einfach über Schaden. Das heißt, ich habe Charges, wenn man das links unten sieht. Die drei Bubble zeigen mir, ich kann jetzt dreimal mein Potion benutzen, beziehungsweise in dem Fall zweimal. Und wenn ich Schaden austeile, lädt sich das wieder auf. Also da gehen wir einen relativ klassischen Weg. Aber auch da könnte man darüber nachdenken, das auch im Early Access weiterhin zu evaluieren und mit den Spielern zu schauen, was es für Wege es noch gibt, dass das gut funktionieren könnte.
Genau, es ist auf jeden Fall denkbar, dass man zum Beispiel auch sagt, hey, ich spiele einen Rogue, ich habe ein Crit-Build, dass man sagt, man lädt diese Charges wieder über Crits auf oder über geblockten Schaden oder irgendwie sowas, wenn man einen Tank spielt. Also da sind wir noch viel am Rumüberlegen und Rumprobieren, aber ich glaube, dass uns auf jeden Fall spannende Systeme einfallen werden.
Die Frage nach Builds war auch gerade schon vorher da. Ich frage mich das auch, wie funktioniert das mit Klassen? Habt ihr irgendwie, suche ich mir eine Klasse aus und habe dann eine Auswahl an Skills oder baue ich alles selbst?
Genau, also Titan Quest hat das schon im ersten Teil eben angefangen. Du hast anders als in anderen RPGs nicht die Status mit der Klassenauswahl, sondern du wählst aus einem Pool von Masteries, aus Fähigkeitsbäumen und wählst da zwei aus, was sozusagen ja, so eine Pseudoklasse ergibt, die du dir selber bauen kannst. Hier im Bild haben wir jetzt eben Warfare, was eher so ein klassischer Krieger ist, und Storm, was so ein Frost- und Blitzmagier ist. Aber zusammen ergeben sich dem ganz spannende Kombinationen. Also denkbar sind auf jeden Fall der Battle Mage, der dann eher in, ja, mit Schwert und Schild dasteht, aber auch mal die Frostnova mit auspackt. Aber es kann auch der, ja, der Magier sein, der mal mit dem Leap Slam zum Beispiel aus einem Combat rausgeht, sozusagen, wenn einem die Gegner zu nahe kommen. Also da gibt es ganz viele.
Genau, das kann ich ja einfach mal auspacken. Ich habe hier zufällig einen Eisstab gedroppt, gelootet, den ich einfach mal benutzen kann. Ich habe jetzt nichts an meinem Skill weiterhin geändert. Ich habe jetzt einfach nur, ich habe einfach einen Stab genommen und mir gesagt, okay, ich probiere es jetzt damit mal. Alle meine Fähigkeiten funktionieren weiterhin. Die Modifier funktionieren weiterhin. Actually nehme ich mir vielleicht mal den Eisstab hier. Vielleicht hat sich ein kleiner Bug eingeschlichen.
Der schießt gerade nicht, ne? Aber man hat es gerade kurz gesehen. Vorher hattest du kurz ein Projektil.
Ja, wir sind hier noch, der Gamescom-Bild ist leider noch ein relativ early Bild. Ich guck mal eben, ob ich das gefixt kriege.
Dann derweil können wir ja noch weiter Fragen aus dem Chat vorlesen. Es wird gefragt, welche Steuerungsoptionen ihr anbietet. WASD, Controller, was wollt ihr da alles machen?
Genau, also WASD-Steuerung haben wir uns auf jeden Fall angeschaut, finden ein super spannendes Konzept auch. Erstmal Early Access werden wir klassisch bleiben, ganz normal, wie ihr es aus Titan Quest 1 auch gewohnt seid, mit Maus und Keyboard. Controller wird natürlich folgen, weil wir ja eh auch auf Konsole releasen werden. Das wird natürlich auch am PC eine Option sein, aber alles Weitere werden wir dann sehen. Aber wir sind auf jeden Fall ganz aufmerksam, was da so die Trends angeht natürlich.
Ja, hoffentlich Nintendo Bongo Donkey Kong Controller Support bin ich auch definitiv für. Also auf Bongos spielen wäre schon cool.
Entschuldigung?
Auf Bongos spielen wäre schon auch cool, finde ich. War gerade ein Vorschlag.
Nintendo Trommel-Controller, ja.
Auf Trommel? Ja, natürlich. Ja. Deshalb ist auf jeden Fall recht weit oben auf der Roadmap. Es ist jetzt nicht initial im Early Access drin, aber es ist Schade. Recht...
Man muss ja das Feedback der Fans einnehmen. Ja, ne? Aber ich hatte ja noch die wichtigste Frage, die ganz wichtige Frage. Wird es einen Minion Master Necromancer geben?
Wir werden auf jeden Fall Pet-Klassen haben.
Sehr gut. Auf jeden Fall. Sehr gut. Sehr wichtige Frage. Wichtigste eigentlich. Wie sieht es mit dem, was im weitesten Sinne gefragt wurde, die Meisterschaften, wie weit habt ihr alle aus Titan Quest 1 drin, habt ihr neue drin, wie wollt ihr da vorgehen?
Genau, ich würde sagen, bisher haben wir uns auf jeden Fall auf die klassischen Masteries konzentriert, Early Access werden wir auf jeden Fall mit mehr Masteries starten, als ihr jetzt hier seht, also werden auf jeden Fall mehr als zwei sein, damit ihr euch was aussuchen könnt auch, und dann werden Masteries über Early Access noch folgen, momentan auf der Roadmap sind eher klassische Masteries, die ihr aus Titan Quest 1 auch kennt.
Okay. Genau. Ganz kurz noch. Also jetzt hat es endlich geklappt. Der Bug hat sich zum Glück gefixt.
Sehr gut.
Wir sind jetzt allerdings an einem kleinen Storypunkt. Wir haben natürlich auch eine Kampagne, die wir erzählen wollen, eine Geschichte, die wir erzählen wollen. Haben dafür natürlich auch viele verschiedene Tools. Ganz klassisch natürlich wird es Charaktere geben, mit denen wir interagieren können. Aber wir setzen natürlich auch kleinere Highlights, wie dieses hier, um eben die Geschichte auch weiterhin zu erzählen. Ganz konkret haben wir jetzt nämlich festgestellt, dass die Ictians, die wir die ganze Zeit hier bekämpft haben, dass die Ictier die Dorfbewohner angreifen und wir helfen natürlich heldenhaft, wie wir sind, und zerstören in dem Fall die Brücke, damit die Ictier nicht mehr den Angriff fortführen können, denn wenn wir gleich sehen werden, sind die schon sehr weit fortgeschritten und wir bekommen hier zwar eine kleine Pause und können ein bisschen aufhören zu kämpfen, weil sich der ein bisschen Geschichte anhören, aber wir stellen vor allem auch fest, dass der Damm, den andere vielleicht schon aus dem Trailer kennen, tatsächlich zerstört wurde und natürlich das Chaos bei den Bewohnern verursacht. Und natürlich
das, ich muss dich kurz unterbrechen, um nur kurz zu, das sieht ja verdammt cool aus. Also das ist ja vom Level-Design her richtig schön, wie das mit Hintergrund und Perspektive hier spielt.
Genau, wir
das machen Action-RPGs nicht so oft und das finde ich geil.
Genau. Wir wollen die Welt natürlich auch ein bisschen zelebrieren, euch auch abholen und euch einladen, in die Welt ein bisschen einzutauchen und nicht nur eben zu looten und zu leveln. Das wird immer der Fokus bleiben, aber eben auch mal ein bisschen entspannen, sich die Welt anschauen und sagen, okay, ich lebe diese Welt tatsächlich und ich lebe in dieser Welt, nicht nur die Gegner. Wenn das Gefühl aufkommt der Immersion, sind wir sehr froh.
Genau, also wir versuchen da ein bisschen den Spagat zu schlagen zwischen den Action-RPG-Spielern, die halt einfach Combat Toujours haben wollen, was auch absolut verständlich ist. Aber wir wollen da diese Combat-Pausen immer ein bisschen nutzen, um eben Worldbuilding voranzutreiben, ein bisschen Story, aber jetzt auch nicht zu einem Maß, wo es RPG-Spieler abschrecken wird, würde ich sagen.
Also auch trotz schöner Welt, die ich tatsächlich auch sehr, sehr ansprechend finde, es gibt doch eher wenig Gegner. Also die Mobdichte fand ich jetzt in dem, was wir hier gesehen haben, ziemlich undicht. Wird das später noch mehr oder?
Also wir haben auf jeden Fall noch mehr Gegner geplant. Wir sind jetzt hier tatsächlich gerade an einem ganz guten Punkt. Hier kommen wir so ein bisschen ins Wildlife-Bereich auch. Ist ein bisschen schwierig abzuschätzen, was du jetzt sagen würdest, dass in anderen Spielen normal ist. Ich würde sagen, wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir haben auf jeden Fall mehr Factions im Early Access auch, die man hier sieht. Die Ichthyens spielen einfach eine ganz große Rolle in diesem Chapter, weil die einfach einen ganz großen Konflikt vorantreiben. Grundsätzlich, was ich aber da auf jeden Fall noch dazu sagen kann, ist, wir haben eben bei diesen Factions, wo wir davon sprechen, verschiedene Klassen. Das hat man vorhin bei den Ichthyens auch schon gesehen. Da gibt es dann eben nicht nur den einen Speerwerfer, sondern da gibt es auch noch den mit dem Schild und den Zauberer. Also wir versuchen da eben so ein bisschen über dieses Klassensystem Kampfsituationen zu erzeugen, wo der Spieler ein bisschen überlegen muss, wie er die jetzt genau löst. Konzentriert man sich jetzt eher auf den Heiler oder auf den Assassinen, der hinten dran steht. Also dadurch hat man vielleicht auch öfters mal ähnlichere Gegner, die sich aber im Kampfgefühl dann doch stark unterscheiden.
Genau, also vor allem dadurch, dass wir mehr wollen, dass Spieler auch auf ihre Umgebung achten und auch auf die Gegner, wollen wir natürlich auch die Gelegenheit bieten, das zu tun und dann dementsprechend auch anders zu reagieren, vielleicht andere Builds, dass sie anders sind, auf den Encounter eingehen. Aber natürlich werden wir auch unsere großen Encounter haben und die Gelegenheit haben, einfach Monster abzuschlachten und auf diese Call-Up zu kommen, die man natürlich kennt. Und je nach Build würde es sich auch anders anfühlen. Manchmal ignoriert man vielleicht die großen Massen erstmal, geht auf die Spezialisten, manchmal genau andersrum. Und je nach Build soll sich das alles ein bisschen anfühlen. Und je nach Region würde sich das auch anders anfühlen. Wir haben natürlich auch die klassischen Skelette, die Untoten, die dann auch in Horden kommen. Also wir werden natürlich auch deutlich mehr davon haben. Aber wir nutzen den Early Access natürlich auch, um genau so ein Feedback abzuholen. Was funktioniert gut? Wo geht das Konzept auf? Wo noch nicht? Wir werden natürlich auch Anpassungen machen können und die werden wir natürlich auch mit dem Feedback und gemeinsam mit den Spielern verbessern. Also das Ziel ist nicht, wir haben natürlich noch viel mehr in der Pipeline, als wir jetzt auch zeigen und auch als wir im initialen Early Access zeigen, aber dass wir das, was wir dann natürlich nachliefern, auch dementsprechend mit dem Feedback der Spieler verbessern und dann eben auch gemeinsam mit den Spielern weiterentwickeln.
Ich glaube, du meinst aber gar nicht eine Gegnervielfalt, sondern eine Gegneranzahl.
Genau, ja.
Also
Größe alles wichtig. Ja, also wirklich einfach irgendwie einmal was reinhauen und irgendwie 70 Körper fliegen weg.
Alles klar. Das ist auch tatsächlich ein Thema, da schauen wir jetzt gerade noch ein bisschen rein, da drehen wir noch mal ein bisschen rum. Da haben wir zum Beispiel auch im Trailer gehört, dass es da ein bisschen Feedback gab, dass es den Leuten ein bisschen missfallen hatte, dass es ein bisschen weniger waren. Da haben wir jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen aufgedreht. Also das ist auch was wir über Early Access eben noch mal ein bisschen justieren wollen. Genau.
Gleichermaßen sagt jemand, wer große Gegnermassen mit Diablo wartet, wird es in Titan Quest nicht geben, hatte Teil 1 schon nicht. Also es gibt auch die andere Seite der Debatte.
Genau, deswegen, die gibt es nämlich auch intern bei uns, das ist eben einfach...
Genau, aber die Debatte ist ja auch ist es ja auch wert zu führen, weil wir natürlich schauen müssen, was macht auch Spaß, was ist vielleicht auch möglich noch. Es gab natürlich auch sehr bekannte Mods in der Richtung, die das auch verändert haben. Aber da würden wir es eben auch gerne vorbehalten, gemeinsam mit den Spielern am Spiel zu arbeiten. Das ist uns tatsächlich wirklich sehr wichtig, mit den Spielern eben das zu verbessern, auch dieses Feedback zu hören und eben gemeinsam auch zu evaluieren, in welche Richtung sollten wir mehr, in welche Richtung sollten wir weniger. Das wird ein großer Teil vom Early Access für uns sein.
Wenn du schon Mods erwähnst, die Frage kam auch, habt ihr da was geplant, Modding Support?
Ist auch ein Thema, wo wir reinschauen, nicht von Anfang an, aber im Idealfall verstehen wir natürlich, dass das ein großes Anliegen ist der Leute, also wird auch beachtet werden, der Wunsch.
Eine Sache, ich muss ganz kurz unterbrechen, eine Sache, die wir sehen, ein Monster Infrequent, Titan Quest 1 werden es natürlich kennen, das heißt, wir haben nicht nur unsere normalen Rarities, sondern auch die Monster Infrequents, die eben noch besondere Effekte haben. Schade, dass wir hier das Unique nicht bekommen haben, sonst hätte ich das auch noch zeigen können, aber wir bringen natürlich auch klassische Elemente aus Titan Quest 1 wieder, die hoffentlich viele erkennen und lieben werden.
Kannst du mal das Item nochmal zeigen und erklären, was es genau ausmacht?
Genau, also jetzt? Wir haben hier die Piercing Needle Blade of Alacrity. Also wir haben hier nicht nur unseren, Effekt, die Critical Hit Chance, die in dem Fall alle Blades haben, habe ich hier ein ähnliches Schwert. Leider glaube ich nicht. Doch, hier habe ich die Critical Hit Chance, die auf einem normalen Standard-Item liegt. Die liegt auch auf dem Monster Infrequent, zusätzlich aber noch Increased Pierce Damage und meine Affixe, die ich durch das Monster Infrequent bekomme. Das heißt hier, wenn ich jemals ein Pierce Damage-Bild machen wollen würde, wäre das eine Waffe, die sich klasse dafür einigt und die ich dann mitnehmen kann und mit der ich dann eben vielleicht sogar inspiriert werde, einen neuen Bild zu machen.
Und das heißt, die Target-Farmst du, indem du bestimmte Gegnergruppen jagst?
Richtig, genau.
Okay.
Wie man es auch schon kennt, also wir bringen alte Elemente wieder, greifen sie auf und setzen sie eben für uns um. Tatsächlich könnte ich auch das Item haben wir leider nicht gefunden, aber ich könnte zum Beispiel auch ein Item finden, das mir wirklich einen krassen Effekt gibt. Ich habe ja vorher schon meinen Rage-Effekt erwähnt, den ich aus den Skills kriege. Ich könnte auch Items finden, die mir das noch stärker machen und sagen, oh, ich habe eine langsame Waffe, die normalerweise langsam ist, aber durch diesen Rage-Bonus mache ich sie stärker und jetzt spiele ich mit einer langsamen Waffe auch einen schnellen Rage-Build zum Beispiel. Und all solche Elemente sollen inspirieren, neue Builds zu probieren, neue Builds zu optimieren und einfach sich mal zu versuchen und mal was zu machen, was man normalerweise nicht machen würde, weil es eben sehr viele Optionen gibt.
Die Frage finde ich sehr gut. Wie sieht es aus mit Crafting? Und, also Crafting und Resistenzen, aber...
Crafting natürlich ein großes Thema in RPGs. Haben wir auch schon zu Teilen implementiert, aber es ist einfach jetzt noch zu früh, um da ganz konkret drüber zu sprechen. Initial wird es nicht mit dabei sein, aber es wird auf jeden Fall kommen. Mhm. Keine Frage.
Und Character Creation, also was kann ich mir, wie kann ich meinen Charakter anpassen, auch
genau.
Cosmetics und so Kram?
Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall auch was Nettes geplant für die Leute. Die Leute, die Titan Quest 1 gespielt haben, waren da vielleicht immer ein bisschen, mussten ein bisschen sparen sozusagen, was Character Creation angeht. Und da haben wir jetzt, glaube ich, einiges zu bieten. Kann ich leider jetzt noch nicht genau zeigen, wird auch noch nicht Teil vom initialen Early Access sein. Wobei auch da schon man jetzt nicht nur einen Helden vorgesetzt bekommen soll, da wird man auch eine Selektion haben. Aber wirklich die Character Creation soll dann auch ein bisschen später folgen, wo man dann noch ein bisschen mehr Einstellungsmöglichkeiten hat. Also da, einfach weil ich auch persönlich da viel mit dran gearbeitet habe, bin ich da wirklich recht gespannt, was die Leute dazu sagen werden. Ich bin auf jeden Fall sehr hoffnungsvoll, dass es gut ankommt.
Du hattest mir ein bisschen bei unserem Vorabtermin schon gezeigt, dass ihr aber sehr viel Aufwand in das Aussehen der Items steckt, ne? Willst du darüber ein wenig reden?
Absolut gerne. Genau, also grundsätzlich gibt es ja mehrere Waffenklassen grundsätzlich. Also wir haben den Bogen, wir haben das Schild, das Einhandschwert, all das. Innerhalb der Waffen gibt es aber jetzt auch nochmal Waffenfamilien. Also zum Beispiel innerhalb der Zweihandäxte gibt es dann drei Varianten. Wir haben jeweils drei Familien pro Waffenklasse. Und da gäbe es dann eben leichte, schwere und mittlere Zweihandäxte, wobei die leichten dann natürlich immer noch eine langsame Waffe ist im Vergleich zum Dolch, aber vielleicht dann doch für den Crit-Build die Waffe der Wahl ist. Und für diese modularen Waffen oder für diese normalen, nicht uniken, nicht legendary Waffen haben wir auch so ein modulares System entwickelt, wo eigentlich alle Waffen aus mindestens zwei Versatzstücken bestehen. Also uns ist auch wichtig, dass die Spieler wirklich eine tolle Erfahrung haben, wenn sie neue Items finden, die dann auch wieder anders aussehen. Also bei dem Speer jetzt zum Beispiel sieht man, der hat eben einen Stab und ein Kopfelement und die können dann eben auch ein bisschen durchgewechselt werden. Da gibt es dann mehrere Varianten, wobei dann auch wieder im Late Game andere Versatzstücke sind als im Early Game. Also man hat auch eine visuelle Progression über die Spielzeit hinweg und zusätzlich haben wir auch darauf geachtet, dass die Item-Icons selber das wieder reflektieren. Also nicht nur haben wir, dass wir die Versatzstücke haben, auch die Item-Icons reflektieren das und auch das Item am Boden sieht wieder so aus, wie das Item, was man dann aufheben kann. Also da haben wir auf jeden Fall viel Wert drauf gelegt, dass man eine gute Erfahrung hat bei dem Teil, der ja auch in RPGs Teil vom Core Loop ist, eben dieses Looten und Leveln, dass eben Looten sich auch sehr rewarding anfühlt und gerade dadurch, dass wir auch das Premium-Spiel sind, eben wo wir sagen, wir haben keine Microtransactions, also alle coolen Armors sind auch gleich mit dabei, die müsst ihr euch nicht kaufen, die könnt ihr einfach finden.
Ist das optisch dann, sind die alle zufällig, die Items? Also gibt es 10 Knaufe und 10 Klingen und jedes Item ist zufällig gewürfelt oder habt ihr schon jedes individuell designt?
Es gibt eben diese Familien, vielleicht ist ein anderes Beispiel ein Schwert ein gutes, dann hat man einmal das Krummschwert, das gerade Schwert und das ein blattförmiges Schwert, also diese Familien unterscheiden sich optisch, innerhalb der Familien gibt es dann ein bisschen weniger Varianz, ich meine, Krummsäbel muss immer krumm sein,
Okay. Chat scheint sehr angetan bislang zu sein, das muss man sagen.
Kleines Detail, das ich ganz kurz zeigen muss, man kann selbst die Tränke auf dem Charakter sehen. Ich liebe die Detailverliebtheit einfach.
Okay, das ist wirklich cool. Das ist richtig witzig.
Eine Sache muss ich vielleicht noch zu den Items sagen. Man sieht es jetzt beim Stab so ein bisschen, der hat eben hier diesen Energieeffekt drauf. Uns ist auch wichtig, dass wir versuchen, so viel Gameplay visuell an den Spieler zu transportieren wie möglich. Also alle Schwerter, alle Dolche, alle Waffen grundsätzlich können alle diese Effekte haben. Genau, es gibt jetzt hier diesen Eisstab zum Beispiel, der hätte aber auch eine Blitzverzauberung sein können. Und auch wenn später man Fähigkeiten hat, die Damage Conversions mit dabei haben, wo dann eben Frostschaden in Blitzschaden konvertiert wird, dann würde das auch auf der Waffe reflektiert werden. Also das ist auch wieder bei uns wichtig. Der Blitzmagier soll sich nach Blitzmagier aussehen. Genau.
Ein kurzes Wort vielleicht noch zu den Attributen. Das hat man gerade gesehen. Ich konnte meinen Eisstab nicht tragen, weil ich nicht genug Knowledge hatte. Dann, wir bringen die Attribute natürlich wieder. Sie sind natürlich auch Requirements für Items. Allerdings haben wir das System ein bisschen vereinfacht und ein bisschen mehr Hybrid-Elemente mit reingebracht. Also wie man hier schon sieht, wir haben die drei Elemente. Might, Agility und Knowledge, die man natürlich mit Stärke, Dexterity, Intelligenz vielleicht vergleichen könnte. Bei uns allerdings nicht ganz. Wir haben zusätzlich erstmal noch ein viertes, nämlich Vigor, das ein defensives Attribut ist. Might ist zuständig dafür, dass ich Härte zuschlagen kann, vielleicht Modifier anlocke, mit denen ich mehr Schaden mache, Heavy Armor, die ich dann tragen kann, Knowledge eben genau auch die andere Seite der Medaille, wo ich dann Roben tragen kann und eher in die Magie-Richtung gehe. Allerdings, wie man hier schön sehen kann, wenn ich jetzt Knowledge increase und wenn ich Might increase, geht hier ein anderes Attribut hoch, nämlich Resolve. Das kann ich selber nicht beeinflussen direkt, sondern nur indirekt, indem ich Might oder Knowledge beeinflusse. Das macht mein Fire- und Cold-Damage besser. Wir haben jetzt hier gerade so ein Storm-Warrior, das heißt, Cold-Damage ist ein Ding für mich. Ich könnte mich jetzt aber entscheiden, gehe ich eher in die Magier-Route und nehme diesen Stab oder gehe ich in die Battle-Mage-Route und nehme meine Schwerter oder Echse mit Might. Und egal, wofür ich mich entscheide, ich kann über beide Wege gehen. Und andersrum, ich könnte Knowledge nehmen für Resolve und sagen, Might interessiert mich nicht so sehr, ich will noch schneller sein. Könnte Knowledge und Agility kombinieren, um dazu zusätzlich noch Cunning zu bekommen und mein Lightning-Damage sogar noch zu verbessern und dann noch mehr in Storm reinzugehen. Also das ist
cool.
Das System erlaubt viel mehr Hybridlösungen und viel mehr Theory-Crafting. Gleichzeitig natürlich ist es mir auch einfach möglich zu sagen, okay, ich möchte Magier spielen, Knowledge bringt mir das, macht meine Skills besser und dabei bleibe ich einfach. Und ich mache das jetzt einfach mal. Man hat auch zwischenzeitlich gesehen vielleicht, ich habe jetzt meinen Stab und ich habe meinen Stab ein bisschen verbessert. Ich habe hier mehrere Projektile, weil ich mir gedacht habe, hey, ich mache gerne Rage, ich will gerne schneller und stärker werden mit meinen Attacken. Aber mir ist nicht genug, dass nur ein Projektil kommt. Also habe ich mir einfach einen Modifier geschnappt von Warfare, der mir sagt, hey, du machst jetzt mehr Projektile auf deiner Primary Attack.
Finde ich sehr cool.
Und so kann ich mein Bild einfach weiterspielen. Ich habe keine anderen Modifier verändert. Alle Kombos, die ich vorher hatte, funktionieren weiterhin. Nur, dass ich jetzt eben einen Stab benutze statt Schwert und Schild.
Hammer, könnt ihr bitte morgen in den Early Access starten, sagt der Chat.
Ein bisschen Zeit brauchen wir noch.
Ja, zum Timing habe ich jetzt noch eine gemeine Frage, aber ich glaube, der Elefant steht im Raum. Wie wollt ihr euch positionieren? Ihr kommt, wenn ihr Winter sagt, wahrscheinlich nach dem Diablo 4 Add-on und Path of Exile 2 raus. Ich bin sicher, ihr habt euch sehr gefreut über die Ankündigung des Path of Exile 2 Early Access oder Beta-Release-Termins. Wie seht ihr euch da aufgestellt? Wo seht ihr eure Nische? Wie wollt ihr damit umgehen?
Genau, also beim Zeitpunkt selber, deswegen müssen wir da auch noch ein bisschen vage sein, wollen wir uns natürlich positionieren irgendwie, wo es Sinn macht. Wir erkennen natürlich an, dass es da andere ganz spannende Spiele gibt noch auf dem Markt. Wir sehen uns aber da auf jeden Fall ein bisschen nebenan, dadurch, dass wir auch diesen Premium-Aspekt verfolgen und gar nicht so in dieses Season-Thema mit rein wollen, denken wir, dass da genug Platz ist im Spiel, in der Steam-Library der Leute, auch für mehrere Spiele im Zweifel. Also vielleicht, wenn man einem auch gerade die neue Diablo-Season keinen Spaß macht und könnte man aber vielleicht sagen...
Das ist ja noch nie passiert. Die waren doch alle toll. Das ist ja noch nie vorgekommen.
Genau, und dann kann man ja vielleicht sagen, jetzt ist aber in Titan Quest auch gerade eine neue Mastery im Early Access dazugekommen. Da habe ich eigentlich Bock drauf, da habe ich jetzt gewartet. Mein Necromancer-Bild ist jetzt endlich eine Möglichkeit. Mhm. Dann wäre das auf jeden Fall eine Option.
Okay, ja, stimmt. Da kann man auch smart reinstoßen, absolut.
Du hast es jetzt gerade kurz angesprochen mit Seasons. Das heißt, die sind auch geplant, weil es jetzt bei Last Epoch schon sehr, sehr angenehm, dass die es genau geschafft haben, dass man einen Monat Path of Exile, einen Monat Diablo, einen Monat Last Epoch spielen konnte und dann war immer so, man hat immer eine Season gehabt zum Zocken. Das wäre eigentlich dann auch für euch eigentlich ganz praktisch so mit dem Wechsel, oder?
Genau, also eben, wie wir jetzt genau die Updates timen, das müssen wir nochmal schauen. Aber genau, dadurch, dass wir nicht diesen Druck von den Seasons haben, genau, ein bisschen gucken müssen wir natürlich trotzdem wieder, wie wir uns positionieren, aber da bin ich sicher, dass das gut gelingen wird.
Und ihr habt keine Seasons, meinst du?
Genau, wir haben keine
Seasons. Da habt ihr euch gerade
nicht gehört.
Genau, also ihr macht das bewusst nicht.
Richtig.
Auch, also ich finde es einerseits cool, andererseits mutig. Ihr geht da durchaus bewusst einen anderen Weg als Richtig. Die anderen Genrevertreter, ein bisschen einen klassischeren. dürfte, glaube ich, auch natürlich manche alten Fans erfreuen. Ich finde es eigentlich, ehrlich gesagt, ganz angenehm, dass mal jemand sagt, wir machen ein ARPG ohne all den Kram. Aber kann natürlich auch sein, dass das auch Spieler verliert, die das inzwischen, weil es sich ja sehr durchgesetzt hat, muss man sagen, ne, auf dem Markt.
Klar, das stimmt, aber ich glaube, jede Entscheidung, die man trifft als Spieleentwickler, birgt immer die Option, dass man Spieler verliert oder Spieler gewinnt. Also ich glaube, da wird man dann einfach gucken müssen, wo man landet.
Chat ist auf eurer Seite, ist auch gut so. So soll Titan Quest 2 sein. Seasons stressen nur. Finde ich gut, dass es keine Seasons gibt. Ich mag Seasons auch nicht. Ja, okay, Seasons bringen nur FOMO. Also wenn ihr eure Fanbase sucht, da ist sie. Da in diesem Chat. Absolut.
Schön.
Genau, vielleicht noch ein kleines Wort. Wir haben jetzt hier gesehen, nebenbei habe ich ein kleines Rätsel gelöst. Ich habe festgestellt, Mensch, hier sind so kleine Töpfe, die ich anzünden kann. Ganz kurz, nur eben, wir haben hier eine Side-Story angenommen, wo wir Villager rescuen sollen. Wir sind natürlich ein Held und haben heldenhaft Ja gesagt. Und da habe ich festgestellt, okay, wir haben irgendwie noch nicht alle gefunden, irgendwas fehlt hier noch. Und jetzt haben wir dieses Rätsel gelöst nebenbei und können sehen, ah, okay, hier stellen wir fest, hier ist noch jemand versteckt, der Mopsus. Aus irgendeinem Grund werden wir jetzt aber feststellen, der will gar nicht gerettet werden. Der findet es hier ganz gut. Der glaubt, er ist hier sicher. Wir stellen uns da einfach mal nicht quer und lassen ihn mal machen.
Ist komplett unverdächtig. Das wird bestimmt super.
Ja, also der weiß bestimmt mehr als wir. Deswegen, hier ist bestimmt sicher. Wir gucken natürlich trotzdem nach Blut und denken uns, den Ring nehmen wir natürlich gerne mit. Ja, warum eigentlich nicht? Den nehmen wir einfach mal mit.
Es wurde vorher übrigens gefragt, sieht man sogar Ringe und Amulette am Charakter? Als ihr mit dem Trank kamt, haben die Leute euch direkt gechallenged. Geht ihr so weit?
Momentan noch nicht, aber wäre ein interessanter Impuls für im Early Access.
Da hast du das jetzt als Challenge hier mitbekommen.
Gleich mitgenommen.
Immer gibst du ihnen den kleinen Finger, wollen sie die ganze Hand.
So, jetzt haben wir festgestellt, vielleicht hatte der Mopsus doch eine gute Idee. Und wir sehen hier einen, wir nennen es intern Leader. Das ist kein Boss-Character, das ist kein Boss, aber schon ein stärkerer Encounter. Und ich muss mir ganz schön Gedanken machen, was ich hier tue. Und stelle fest, oje, jetzt bin ich doch gestorben. Das ist ein Punkt, der auch noch ein Ding ist. Und zwar, man wird sterben. Es gehört zu RPGs einfach dazu, auch mal fehlzuschlagen. In dem Moment ist es aber nicht so schlimm. Normalerweise rennt man natürlich zurück und denkt sich, oh, jetzt darf ich den Walk of Shame machen, den man so schön kennt. Wir haben uns aber ein System ausgedacht, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. Wir werden hier auf unseren Waypoint klicken und sehen hier nach unserem Charakternamen benannt. Natürlich, wir können einfach zum Ort des Geschehens zurückkehren und es nochmal versuchen. Es gibt allerdings einen Punkt, der da uns ein bisschen eine Challenge macht, und zwar der Encounter Respawn. Wir müssen es neu versuchen. Wir können nicht durch Brute Force und einfach machen, sondern wir müssen diesen Encounter irgendwie schlagen. Und wir schaffen das natürlich, wenn wir jetzt... wir müssen immer noch aufpassen. Aber wenn wir uns ein bisschen Mühe geben...
Der ist ja auch optisch richtig cool. Der Skill gerade sah sehr schön aus, finde
genau.
ich.
Genau. Diese Leader-Charakter werden natürlich auch gefeiert. Natürlich jetzt habe ich natürlich auch... in diesem Bild ist es alles nicht so challenging, aber wenn man da eben nicht aufpasst, so wie eben, dann kann es schon schnell um ein Geschehen sein. Wir werden aber natürlich auch wirklich echte Chapter-Bosses haben. Also wir werden richtige Boss-Arenen haben mit richtigen Bossen, die coole Mechanics haben, die ein bisschen intensivere Fights auffahren. Also wir haben natürlich nicht nur einfach diese Charakter-Bosse, die einfach random auftreten und die durch vielleicht kleine Side-Quests spielbar sind, sondern auch richtige Chapter-Bosses am Ende.
Wie sieht es denn aus mit Hardcore-Modus?
Hardcore-Modus ist auf jeden Fall was, worüber wir sprechen. Ich glaube, da kann man mit planen.
Jetzt ist ja, da ihr ja ohne Seasons plant erstmal, wie sieht's aus mit der Länge der Kampagne? Wie viel Spielzeit steckt drin?
Genau, grundsätzlich im Early Access Release planen wir mit 12 Stunden Spielzeit, wenn man einfach Completionist-mäßig einmal durchläuft mit einem Bild. Wenn man natürlich mehr mit den Masteries rumprobieren will, kann da auch mehr bei rumkommen. Finale Spielzeit, das hängt wirklich einfach ein bisschen vom Early Access ab. Ich glaube, wir denken definitiv, dass wir uns mit anderen RPGs messen können, aber da kann ich jetzt noch keine konkrete Aussage zu machen.
Sehr oft gefragt wurde, wenn wir auch gerade schon bei Kampagne sind, ob es deutsche Sprachausgabe geben wird.
Ja, deutsche Sprachausgabe, englische Sprachausgabe wird es geben. Subtitles, da werden wir nochmal gucken, für wie viele Sprachen wir wirklich lokalisieren wollen. Aber ich glaube, auch bei Spellforce haben wir schon gezeigt, dass da einiges mit dabei war. Ich denke mal, das würde ich mal so als groben Fixpunkt anpeilen.
Spellforce 3 war auch sehr gut synchronisiert, muss man sagen, in beiden Sprachen. Hatte das echt gute Sprecher, also da bin ich dann auch relativ optimistisch. Das dürfte einige im Chat freuen, weil die Frage kam sehr oft tatsächlich.
Das freut mich.
Das ist ja nicht mehr so selbstverständlich. Dann wollen Leute auf den Pegasus reiten. Habt ihr Pegasus-Mounts? Oder Mounts allgemein?
Pegasus-Mount habt ihr auf jeden Fall schon mehrfach in der Firma gehört. Grundsätzlich, wir spielen sehr viel mit dem Gedanken von dem Mount rum. Wir haben da auch schon drüber geschrieben. Das wird jetzt noch nicht Teil von Early Access sein. Wo wir das ganz genau wie unterbringen, kann ich jetzt an dem Zeitpunkt noch nicht sagen. Da werden sich die Leute einfach gedulden müssen noch ein bisschen.
Dann, liebe Leute, habt ihr noch weitere Fragen an die Entwickler? Bild, hast du noch Fragen, die dir auf der Seele brennen?
Ich habe schon relativ viel stellen können tatsächlich. Und es wurde auch schon mit den Vergleichen jetzt irgendwie sehr viel erklärt. Für den Augenblick noch nicht. Ich meine, vorhin wurde mir auch gefragt, ob ich Zeus verprügeln kann. Und das würde mich tatsächlich auch sehr interessieren. Da er schon in der Mythologie spielt, wie viele mythologische Monster, Gegner, Götter sind da, denen ich begegnen oder die ich bekämpfen kann?
Wie viele
mythologische Figuren?
Natürlich, genau. Also wird auf jeden Fall ein großes Thema werden. Hier sind es jetzt eben gerade die Ichthyens, die eine Teil Quest 1-Entwicklung oder Erweiterung der griechischen Mythologie sind. Aber wir haben ja auch schon, ich glaube, im Blogpost gezeigt gehabt, wir haben auf jeden Fall Greifen, den Hippocampus. Also wir haben auf jeden Fall einiges an mythischen Wesen schon in der Hinterhand, auf die sich die Spieler freuen können.
Mhm. Genau. Leute fragen ein wenig nach ein paar klassischen Features, einerseits Loot-Filter, andererseits Transmog.
Genau, vielleicht sag ich kurz was zu Transmog und dann Kevin, du könntest was zum Loot generell sagen.
Jawohl.
Also Transmog auf jeden Fall was wir auch vorhaben, da werde ich persönlich, habe ich da ein Interesse dran, dass wir das hinbekommen. Auch wieder nicht zu Early Access, aber ist auf jeden Fall was wir auf dem Schirm haben.
Wenn du dir schon so viel Mühe gibst mit dem ganzen Item-Design, ne, wäre es ja auch verschwendet, wenn das nicht
oder?
Ja,
eben.
Auch.
Genau, also Loot-Filter, wir wollen natürlich auch modernisieren, also das heißt, wir werden viele Features mitbringen, die die Spieler gewohnt sind. Zum Early Access werden wir es noch nicht haben, allerdings werden wir evaluieren, in welcher Form und in wie genau wir das eben machen werden, genauso wie Suchfeatures im Mastery Tree. Wir kennen natürlich, wir spielen natürlich auch alle selber moderne RPGs und wir wollen diese Modernisierung auch nach Titan Quest bringen. Wir starten allerdings erstmal mit einer Foundation und im Laufe des Early Access werden wir natürlich auch die ganzen Komfort-Features, die das Build-Craften auch für Casuals, nicht nur für Profis natürlich einfacher machen sollen, werden wir natürlich auch langfristig anbieten. Genau wie wir jetzt übrigens hier sehen, wir haben die Villager gesaved, wir sind der Held des Tages.
Sehr gut.
Das ist natürlich alles geschafft, Mopsus ist leider nicht hier. Ich weiß nicht, ob er es schafft alleine, aber naja, der wird sich in seiner Höhle wahrscheinlich jetzt sicher fühlen.
Ist die Story aber linear?
Ja, die Story ist linear geplant. Wie gesagt, man wird viele Nebenstories finden können, wenn man links und rechts schaut, aber die eigentliche Story ist linear. Da kann ich vielleicht noch ganz kurz was zur Open World sagen oder wie wir das interpretieren. Also anders als Titan Quest 1 werden wir jetzt nicht nur, zumindest wie das Originalspiel, wir werden uns ein bisschen mehr an den Add-ons orientieren. Originalspiel war eher so ein richtig breiter Schlauch, wo man zwar ein bisschen links und rechts gehen konnte, aber wir werden auf jeden Fall auch Gebiete haben, die man einfach wirklich frei erkunden kann. Genau.
Wie man jetzt hier sehr schön sehen kann, wir sehen jetzt dieselbe Area, die wir vorher bei Tag gesehen haben, nochmal bei Nacht und sehen natürlich, das Look and Feel ist direkt anders. Hier sieht man die schönen breiten Areale nochmal. Also wir haben wirklich Wert darauf gelegt, die Welt auch tatsächlich explorable zu machen und werden natürlich eben da auch viel verstecken und viel hinterstecken lassen. Und es wird sich auf jeden Fall lohnen, sich ein bisschen umzuschauen und den Space natürlich auch zu nutzen.
Der Zoom-Out ist toll, wird gesagt im Chat. Gibt es keine Artefakte mehr, wurde ein paar Mal gefragt.
Wir werden das Artefakt-System in irgendeiner Form zurückbringen. Wir schauen da noch nach. Wie gesagt, das gesamte Thema Crafting ist noch ein Thema für uns. Wir reden darüber intern. Und in welcher Form wir das genau zurückbringen und wie exakt das für uns aussieht, werden wir auf jeden Fall im Laufe des Early Access noch zeigen. Wir haben da schon ein bisschen was in der Hinterhand, sind aber noch nicht ganz bereit, darüber zu sprechen. Aber natürlich viele alte Features, die wir auch in Titan Quest 1 geliebt haben, werden wir in einer Form zurückbringen.
Dann wird nach Level Scaling gefragt. Wie wollt ihr damit umgehen, dass man zurückgehen kann in alte Gebiete? Wie richten sich Gebiete nach dem Charakter?
Genau, da haben wir das sogenannte Ritual System. Also wir werden durch Rituale Möglichkeit haben, als Spieler die Welt zu beeinflussen. Eben die Gegner, die in den einzelnen Gebieten ein eingestelltes Level haben, also die scalen nicht automatisch mit, sondern man kann definitiv overpowered in ein Gebiet reinkommen, hat dann eben Gegner, die auch nur schlechteren Loot droppen, aber hat dann eine gute Zeit. Aber wenn man dann eben sagen will, nee, ich würde gerne hier Target-Farming betreiben, die Ichthyens, ich weiß, die zum Beispiel droppen Waffen, die Poison-Damage unterstützen, dann kann man sich den Ichtienstrand vom Gebiet her nochmal durch so ein Ritual auf das Player-Level hochziehen, damit man wieder relevanten Loot auch aus den alten
Gebieten findet. Ah, cool, findet. Okay.
Genau.
Das finde ich schön. Es wird übrigens wird angemerkt, das Denglisch der beiden Entwickler, da kann ich mal erklären, Leute, die meisten Entwickler sprechen ziemliches Denglisch und das liegt daran, dass Spieleentwicklung, ich bin sicher auch bei euch, halt weitgehend auf Englisch abläuft und du sehr oft selbst in eigentlich deutschen Studios internationale Teams hast und die meisten, die Begriffe oft auch, selbst Volker Wertig, der Siedlererfinder, muss inzwischen, wenn er mir über Pioneers erzählt, der kommt immer mit den englischen Begriffen. Urdeutscher geht's ja kaum, als der Siedlererfinder, der sein neues Aufbauspiel vorstellt. Aber selbst der macht halt sein Spiel auf Englisch primär. Und für euch sind das auch die Titel. Ne? Also das ist, womit ihr arbeitet. Ihr arbeitet mit Poison Damage. Das ist die, wie es in der Programmiersprache wahrscheinlich auch heißt, wenn ihr die Werte ändert und so. Ihr redet dann nicht intern im Studio mit dem englischen Kollegen über Giftschaden, sondern nur um das mal zu erklären, warum das vielleicht, ich verstehe, warum es irritierend wirken kann für Leute, die da nicht drin sind, aber so funktioniert Spielentwicklung. Das ist ein sehr internationales Metier.
Absolut, und vielleicht noch ein ganz kleiner Nebenkommentar, dadurch, dass wir jetzt hier auch auf der Gamescom am dritten Tag sind und wir bisher wirklich im Halbstundentakt Interviews auf Englisch nur geführt haben, ist
auch
das auch noch mit.
Auch genau. Genau. Also,
Verzeihung.
Ich finde, ihr müsst euch da gar nicht entschuldigen. Ich wollte es tatsächlich nur mal erklären, weil ich verstehe sogar, warum es von außen manchmal ein bisschen sonderbar wirkt. Aber Leute, das ist einfach wie die Games-Branche funktioniert. Die ist international. Hier sind haufenweise englische Leute. Ich habe ungefähr schon haufenweise Interviews mit englischsprachigen Entwicklern geführt. Das ist halt, wie es ist. Und auf sowas dann irgendwie komisch auch noch zu reagieren, finde ich auch gleichermaßen dann wieder.
Wir sind nicht verantwortlich für die deutsche Übersetzung, keine Sorge. Dieses Ding würde es nicht ins Spiel schaffen.
Ja, außerdem ist halt auch einfach dann die deutsche Sprache, muss man auch sagen, manchmal etwas uneleganter, um Dinge schnell zu sagen. Deswegen, wir schreiben ja auch einfach Dex statt Geschicklichkeit, sagen auch Leute. Ich meine, die meisten Gamer sind ja inzwischen auch so. Also das ist ja meistens in Foren und so, reden wir ja auch so. Gut, die Frage kam immer wieder, aber nee, es gibt noch kein Datum zum Early Access. Es gibt Winter 2024 und ihr überlegt euch noch, wann genau. Auch da, das ist immer, glaube ich, ein ziemlicher Tanz, einen Spielrelease-Termin zu legen. Du willst ihn strategisch klug legen, du willst, dass das Spiel in einem guten Zustand ist. Und ja, meine Stimme braucht dringend Tee mit Honig. Benedikt, sag doch du mal was, meine Stimme ist kaputt. Du musst einspringen.
Sprich. Irgendwer sollte dir schon Milch mit Honig bringen, aber.
Das?
Ja. Hatte ich nicht vor. Aber tatsächlich nur eine Frage zur Itemization, weil das jetzt natürlich, ihr habt viel Wert aufs Äußere gelegt und gerade schon für Unix gesprochen. Wo bekomme ich die eigentlich her? Ich meine, in Diablo 2 war ich damals in den Ballruns unterwegs, jetzt in Diablo 4 habe ich haufenweise Endgame-Content, in anderen dann auch. Wo grinde ich bei euch?
Also man kann natürlich an gewissen Gebieten grinden, für die Monster Frequenz zum Beispiel. Wir haben aber die Uniques natürlich auch im Laufe der Kampagne versteckt teilweise oder man muss besondere Erlebnisse machen oder einfach die Kampagne weiterspielen und dann findet man das eine oder andere Unique auch schon so. Das heißt, wir legen großen Wert darauf, dass dieser Loot-Grind, der beginnt eigentlich schon bei Level 1. Das heißt, wenn ich weiß, wo ich hin muss, welche Secrets ich schon hin muss, beim zweiten, dritten Mal weiß ich vielleicht schon, ab wann ich das gewisse Unique habe, kann ein bisschen vorausplanen. Beim ersten Mal wollen wir diesen Exploration-Faktor einfach haben, dass ich sage, okay, ich weiß nicht, wo ich bin, ich weiß nicht, was ich hier mache, ich spiele jetzt durch die Kampagne, aber da hinten ist dieser Pfad und den gehe ich jetzt mal und da ist das Unique. Und natürlich kann ich auch entscheiden, okay, ich mag die Uniques und Monster Frequenz der Ikdia, dann farme ich die Ikdia. Und mit den Ritualen vielleicht in Kombination kann ich ja sagen, okay, ich target-farme da sogar noch viel mehr. Also wir haben da den Fokus nicht auf, das Spiel beginnt, wenn ich mit Level 50 endlich durch die Kampagne durch bin, sondern das Spiel beginnt wirklich in dem Moment, in dem ich gestartet habe, meine Mastery gepickt habe und sage, okay, jetzt geht's los, jetzt farme ich und jetzt baue ich mein Bild und ich baue den vielleicht immer wieder sogar neu oder ich habe mich schnell eingeschossen und finde immer wieder neue coole Items, die es noch cooler machen, eben während der Kampagne schon. Und da finde ich dann auch eben die Items und manchmal finde ich eine coole Stelle, die sagt, hier grinde ich jetzt, hier hole ich mein Loot und dann mache ich weiter.
Das heißt aber auch, wenn ich jetzt einen Unique schon relativ früh finden würde und das für mein Bild cool ist, aber dann halt später einfach von der Item-Power her überlevelt wird von irgendeinem anderen Schwert, was auch immer, würde ich das austauschen und einen anderen Bild versuchen.
Genau, und da haben wir natürlich auch Systeme im Petto oder geplant, wo wir dann sagen, vielleicht kann man das auch vielleicht weitertragen, vielleicht gibt es da Wege, das noch zu verbessern. Da können wir dann, kann ich noch nicht zu viel sagen. Wie gesagt, Crafting wird noch groß gearbeitet, aber ja, da haben wir vielleicht auch Systeme, wie wir das noch weitertragen können.
Sehr schön. Dann vielen Dank euch für die Vorstellung. Super. Der Chat war wirklich sehr angetan, muss man sagen. Ich glaube, da seid ihr gut aufgestellt. Ne, liebe Leute, das Ding gibt's jetzt schon auf Steam zum Wishlisten, wenn ihr wollt. Das hilft gerade kleineren Studios, mittleren Studios immer sehr, um das Spiel zu unterstützen und kostet nichts. Also wenn euch das gefallen hat hier, wishlistet nochmal, dann kommt's im Winter 2024 schon spielbar für euch raus, wenn euch's interessiert. Lieben Dank euch beiden. Lieben Dank, Benedikt.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.